Ich würde am Anfang gerne noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir. Ich danke dir dafür, dass wir Brotzeitgottesdienst haben. Ich danke dir dafür, dass wir hier in Freiheit leben können und dass wir auch von dir erzählen dürfen und auch von dir reden dürfen. Ich danke dir dafür, dass du unser Herr bist. Und ich bitte dich auch für alle, die deinetwegen verfolgt werden, auch heute weltweit, dass du bei ihnen bist und dass sie dich spüren und dass du ihnen Ruhe und Frieden schenkst. Und dass du an der Situation in der Welt einfach auch was anderes machst und das zum Guten wendest. Amen. Okay, Michael hat ja schon so ein bisschen von der Geschichte erzählt. Wir schreiben das Jahr 43 oder 44, also ich habe zwei Zahlen gefunden, nach Christus. Seit zwei Jahren regiert, seit zwei Jahren regiert Herodes Agrippa in Israel, ein Enkel von Herodes dem Großen. Und Herodes dem Großen, den kennen wir aus der Weihnachtsgeschichte. Außenpolitisch läuft alles total super für ihn, aber nach innen hat er jedoch ganz große Mühe, dem jüdischen Volk seine Frömmigkeit nachzuweisen. Das ist ein Problem, was die Herodes-Dynastie von Anfang an hatte. Die jüdische Obrigkeit warf ihm immer wieder vor, dass er kein rechtgläubiger Jude sei. Deshalb unternahm Herodes Agrippa alles, um seine Rechtgläubigkeit zur Schau zu stellen. Sein Vorgehen gegen die Christen war kaum etwas anderes als ein taktisches Manöver, um seine Rechtgläubigkeit unter Beweis zu stellen. Persönlich hatte er überhaupt nichts gegen die Christen. Und eigentlich waren sie ihm auch egal. Aber er merkte, dass die Juden ein Problem mit den Christen hatten. Und das machte er sich zunutze. Indem er sich an die Christen vergriff, machte er sich bei den Juden beliebt. Ich habe mich gefragt, warum haben die Juden eigentlich ein Problem mit den Christen? Und wenn ich hier sage, die Juden, dann heißt das nicht, dass es alle Juden sind, also nicht alle über den Kamm geschoren. Wahrscheinlich sind es die Obrigkeit der Juden oder einige von ihnen, die Herodes unter Druck setzen und ihm was vorwerfen und die Einfluss auf das Volk haben. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind die ersten Gemeinden oder die ersten Christen sind ja auch Juden. Die Juden, die leben nach den Gesetzen Gottes und diese müssen eingehalten werden. Und bei 5. Mose 13, da finden wir, achtet auf jedes Wort, das ich euch weitergebe und handelt danach. Fügt nichts hinzu und lasst nichts davon weg. Folgender Fall. In deiner Mitte, Israel, tritt einer als Prophet auf und einer, der in seinen Träumen Visionen hat. Er kündigt dir Zeichen oder Wunder an. Die Zeichen und Wunder passieren wirklich. Doch nun fordert er dich auf. Lasst uns anderen Göttern nachfolgen, die du noch gar nicht kennst. Wir wollen sie verehren. Dann darfst du nicht auf die Worte hören, die so einer spricht, ob er sich Prophet nennt oder Vision hat. Denn der Herr, euer Gott, prüft jeden von euch. Er will erfahren, wie sehr ihr ihn liebt, ob mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele. Ihr sollt nur dem Herrn, euren Gott, nachfolgen und ihm mit Ehrfurcht begegnen. Seine Gebote sollt ihr befolgen und auf ihn hören. Ihn sollt ihr verehren und euch an ihm halten. Aber ein solcher Prophet und so einer mit Visionen ist des Todes schuldig. Denn er hat euch dazu angestiftet, euch vom Herrn, euren Gott, abzuwenden. Dabei ist es der Herr, der euch aus dem Land Ägypten geführt hat. Er hat euch aus dem Leben in die Sklaverei befreit. Doch dieser Mensch wollte euch vom Weg abbringen. Denn der Herr, euer Gott, den der Herr, euer Gott, euch vorgeschrieben hat, entfernt das Böse aus eurer Mitte. Und dieses Gesetz von Gott, das kannten sie. Und die Christen, die haben die Lehre verbreitet, dass Jesus der Messias ist. was er ja auch ist. Eventuell hätten sie das noch geduldet. Aber die Christen haben auch gesagt, er ist Gott. Und sie haben diesen Jesus von Nazareth angebetet. Und das ging aus jüdischer Sicht eigentlich überhaupt nicht. Das war in ihren Augen Abfall von Gott. Ein Mensch wird angebetet. Aber anhand des Alten Testaments kann man schon erkennen, dass der Messias Gott und Mensch zugleich ist. Aber das wurde im Judentum total abgelehnt. Und das wäre auch das Letzte gewesen, was sie akzeptiert hätten. Und so haben sie, dachten sie, eine biblische Begründung dafür, das Christentum zu verfolgen. Das nur mal so weit, so ein bisschen als Vorgeschichte, warum sie da was gegen hatten. Jetzt zurück zu Herodes, Agrippa und dem Bibeltext. Er steht in der Apostelgeschichte 12. Zu dieser Zeit ging König Herodes mit äußerster Grausamkeit gegen einige Mitglieder der Gemeinde vor. Jakobus, den Bruder des Johannes, ließ er enthaupten. Herodes merkte, dass das bei den Juden Beifall fand. Da ließ er auch Petrus verhaften, und zwar während der Tage der ungesäuerten Brote. Nach seiner Verhaftung ließ Herodes ihn ins Gefängnis werfen. Die Bewachung übertrug er 4 Abteilungen von je 4 Soldaten. Nach dem Passafest wollte er Petrus vor dem Volk öffentlich verurteilen. So saß Petrus streng bewacht im Gefängnis, aber die Gemeinde betete Tag und Nacht für ihn zu Gott. Herodes Agrippa war unbeliebt beim Volk und er wollte sich beliebt machen, was ich ja schon gesagt habe, und das auf Kosten der Christen. Er will das Volk beeindrucken und geht mit aller Brutalität gegen die Christen vor. Jakobus war ein Jünger von Jesus und er war Gemeindeleiter geworden in Jerusalem und das machte ihn für Herodes zum gefundenen Fressen. Er ließ ihn gleich ohne ein Verhör, ohne einen Grund, ohne eine Verhandlung mit dem Schwert töten. Und das kam bei der Bevölkerung richtig gut an. Er erntete Beifall und Jubel und das gefiel Herodes. Und er lässt auch gleich den anderen Gemeindeleiter verhaften, nämlich Petrus. Er will kein Massenmärtyrium, er will nur die Anführer der Christen umbringen. Alle Verfolger der Christen, die etwas schlau sind und ein bisschen von Psychologie verstanden haben, haben es vermieden, Märtyrer in großen Mengen zu schaffen. Der Tod von ein paar Anführern dient zur Abschreckung. Massenhinrichtung kam beim Volk nicht gut an. Und Herodes rechnete damit, wenn er ein paar Anführer umbringt, dann fällt der Rest der Gemeinde einfach auseinander. Aber er hat wie viele Verfolger der Kirche eines übersehen. Die Führung der Kirche liegt nicht in der Hand von ein paar Aposteln oder von ein paar Pastoren oder von uns hier. Sie liegt in der Hand von Jesus und dass das Wort Gottes in ihrer Mitte ist. Daran ist bisher jede Christenverfolgung gescheitert. Also, Herodes lässt Petrus also verhaften und im Gefängnis streng bewachen. Seine Hinrichtung soll nach dem Passafest stattfinden. Das Passafest, das war ein Fest im Frühjahr, und was sie erinnerte, als das Volk noch in der Sklaverei in Ägypten war und dass Gott sie da rausgeführt hat. Petrus, seine Hinrichtung wäre bei den Juden während des Passafests nicht gut angekommen, das wusste auch Herodes. Aber nach dem Passafest waren immer noch viele Pilger in der Stadt. Und er hatte dann die perfekte Kulisse, so dachte er jedenfalls. Und die ersten Christen in der Gemeinde, die mussten auch ziemlich schnell begreifen, wer sich zu Jesus bekennt, der hat nicht automatisch Sicherheit, Wohlergehen, Gesundheit, Anerkennung und Frieden. Auch zum Leben eines Christen gehören Situationen der Ausweglosigkeit und dass wir halt nicht alle Dinge immer im Griff haben. Aber jetzt kommt es im Gefängnis zu überraschenden Ereignissen. In der Nacht, bevor Herodes ihn öffentlich verurteilen wollte, stief Petrus zwischen zwei Soldaten. Er war mit Ketten an sie gefesselt. Die beiden anderen Soldaten hielten vor der Zellentür Wache. Da trat ein Engel des Herrn herein und Licht erhellte den Raum. Der Engel weckte Petrus mit einem Stoß in der Seite und sagte: »Schnell, steh auf!« Dabei fielen Petrus die Ketten von den Händen ab. Der Engel sagte zu ihm: »Binde dir den Gürtel um und zieh deine Sandalen an.« Petrus gehorchte. Dann sagte der Engel: »Wirf deinen Mantel über und folge mir.« Petrus folgte ihm nach draußen. Er wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was er gerade mit dem Engel erlebte. Es kam ihm vor wie ein Traum. Sie gingen am ersten Wachposten vorbei und auch am zweiten. Dann kamen sie zu dem eisernen Tor, das in die Stadt führte. Das Tor öffnete sich von selbst vor ihnen. Sie traten hinaus und gingen bis zur nächsten Straße. Dann war der Engel plötzlich verschwunden. Da kam Petrus zu sich und sagte: »Es ist tatsächlich wahr. Der Herr hat seinen Engel gesandt. Er hat mich aus der Gewalt des Herodes befreit und er hat mich vor einer Verurteilung bewahrt, die sich das jüdische Volk erhofft hatte.« Als ihm das klar geworden war, ging er zum Haus von Maria. Sie war die Mutter des Johannes, der auch Markus genannt wurde. Viele aus der Gemeinde waren dort versammelt und beteten. Da jetzt auch Petrus verhaftet war und Herodes ausgeliefert war, scheint es so auf den ersten Blick, naja, das war's. Und kein Ausweg in Sicht. Und Petrus, was macht der? Der schläft wie ein kleines Kind. In solcher Situation ruhig zu schlafen und das noch zwischen zwei Soldaten, ist schon sehr außergewöhnlich, finde ich. Also da die Ruhe so zu haben. Außergewöhnlich ist auch, dass neben dem Wort Gottes Gefängnismauern zu den stabilsten gehörten, was es auf dieser Welt gibt. Aber nicht einmal Petrus kann sich erklären, wie er dort hinausgekommen ist und wie das mit dem Engel genau passiert ist. Ihm kam es ja so vor, als ob er träumte. Aber auf jeden Fall ist Petrus unter Herodes verhaftet worden und ist später noch jahrelang draußen herumgelaufen und hat gepredigt. Und als Petrus dann zur Besinnung kommt, da steht er da, mitten in der Nacht, mitten auf der Straße. Aber ab jetzt denkt er ganz klar. Und wo will er hin? Zu den anderen, zu seinen Freunden. Er weiß, dass sie nicht schlafen, obwohl es mitten in der Nacht ist. Sondern sie tun was? Das Einzige, was sie tun können. Was Christen in diesen Situationen tun, ist nämlich beten. Für Petrus war das überlebenswichtig. Er verdankte seine Freiheit dem Gebet seiner Freunde. Das Gebet hat nämlich eine ganz gewaltige Macht. Schon das Gebet eines Einzelnen ist wirkungskräftig und das Gebet von vielen, die sich zusammentun, ist noch kräftiger. Ich habe mal eine Frage, die müsst ihr mir jetzt hier nicht beantworten. Hast du Menschen, die für dich beten? Hast du einen, der für dich betet, wenn du in schwierigen Situationen bist? Wenn du niemanden auf der Welt hast oder auch nicht weißt, der für dich betet, dann solltest du Jesus darum bitten, dir Christen zu zeigen, die deine Freunde werden. Christliche Freunde beten füreinander und auch für dich dann. Und dann erst recht, wenn du in der Klemme steckst. Und das ist eigentlich, finde ich, ziemlich wichtig und auch überlebenswichtig. Ich habe mir hier nochmal zugeschrieben, so eine eigene Erfahrung, als ich da Damals, ist das schon ein bisschen her, als ich Christ geworden bin, da bin ich in Bevern im Gottesdienst gewesen und Heino Masemann, der sagte damals zu mir, ob ich Christen hätte, also mit denen ich mich zusammentun könnte, nachdem ich Christ geworden bin. Und ich habe damals zu ihm gesagt, nee, sag ich habe keine, weil ich überhaupt keine kannte. Ich kannte keine Christen. Und bin dann nach Hause gefahren und ich weiß noch, wie ich zwischen Hasel und Twistenbostel so gefahren bin und habe gedacht, ja, wo kriegst du denn Christen her? Ich wollte Christen haben, die auch wirklich mit Jesus unterwegs sind. So, und ich habe dann gebetet und bin dann über einen Kindergarten mit Müttern zusammengekommen, die hier in der Gemeinde ja, unterwegs waren und auch mit Jesus unterwegs waren. Und ich weiß, wenn ich... also wenn es mir nicht gut geht, dass Leute halt auch für mich beten hier in der Gemeinde und auch meine Freunde. Und auch so, dass Leute für mich beten. Und es ist auch, finde ich auch wichtig, auch dabei zu bleiben. Also beim Christen, bei Jesus. Und wenn man alleine so rumschwimmt, dann ist man manchmal ganz schnell ja, weg vom Fenster vielleicht auch, weil draußen die Welt auch viele Angebote hat. Okay, ich habe noch eins zur Verfolgung von Christen. Also das habe ich nämlich gefunden. Also es gehört zum Wesen der Kirche, dass sie auf Widerstand stößt und dass sie Druck und Verfolgung erleidet. Christen wollen diesen Konflikt eigentlich nicht. Es steht in der Bibel unter Römer 12, 18, lebt mit allen Menschen in Frieden. Soweit das möglich ist und, dass es, und es an euch liegt. Und nach diesem Grundsatz hat auch die erste Gemeinde in Jerusalem gelebt. Sie haben Herodes nichts getan und trotzdem hat Herodes die Gemeinde verfolgt. Und wer zur Gemeinde Jesus gehört, der sollte einfach auch wissen, dass er mit Schwierigkeiten rechnen muss. Und in diesem Kapitel ist es eigentlich auch ziemlich deutlich, weil Jakobus umgebracht wird und Petrus holt Gott raus, dass Gott halt kein Automat ist und dass er auch nicht jeden aus jeder Situation befreit. Hier steht nur in diesem Kapitel, dass er es tun kann und zwar auch dann, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Und was noch interessant ist eigentlich, dass das Wort Gottes eine ganz merkwürdige Eigenschaft hat. Je mehr man es unter Druck setzt, umso mehr breitet es sich aus. Am Ende des Kapitels, in Vers 24, heißt es nämlich, das Wort Gottes aber breitete sich immer weiter aus. Amen.